Wir reden jetzt über einen Film, der bei einigen Menschen sehr, sehr gefragt ist, ein Dokumentarfilm. Und das ist außergewöhnlich, weil normalerweise ist das ja immer so unter ferner Liefen, aber nicht bei dem Schleimkeim-Film. So wird er mal abgekürzt genannt, Schleimkeim, Otze und die DDR von unten. Und gedreht wurde der Film von Jan Heck und der sitzt jetzt gegenüber. Hallo.
Hallo.
Ja, ist schon interessant, ne? So im Independent-Bereich kann man sagen, läuft der Film gut, ist die Nachfrage gut. Also er läuft jetzt nicht in jedem großen Kino, aber wo er läuft, läuft er gut.
Ja, es läuft wirklich fantastisch. Die Leute haben richtig Bock, den Film zu sehen und kommen auch zuhauf ins Kino. Und das freut mich natürlich unglaublich, weil ich auch auf einer Kinotour bin und verschiedenste Kinos in ganz Deutschland besuche. Und ich sehe das dann, wenn die Leute kommen und der Kinosaal voll ist und die Leute teilweise auf den Treppen sitzen und dann auch ganz viel Bier am Tresen kaufen.
Das ist schön, das ist eine schöne Atmosphäre und wir können ja mal so reinspringen. Zuletzt warst du, deswegen treffen wir uns hier auch in Erfurt und zwar an besonderen Ort, Johannes Langhaus, offener Arbeit, und da war damals eigentlich der erste Auftritt Ende 1981 von Schleimkeim. Also die meisten werden es wissen, Schleimkeim ist eine der bekanntesten Punkbands der DDR gewesen, tritt jetzt manchmal unter andere Besetzungen noch auf oder einige der Ursprungsbandglieder machen da noch mit, aber es war eben damals in der Hochzeit in den 80ern mit die bekannteste Band, die auch aus Erfurt-Stotternheim kommt. Und an dem Ort bist du jetzt quasi zurückgekehrt mit Publikum. Das war schon nochmal ein besonderes Filmgespräch innerhalb der Tour, oder?
Ich würde sagen, das war, wenn nicht der besonderste Abend von dieser Kinotour, weil das ist ein historischer Ort. Dort hat das erste Schleimkeim-Konzert stattgefunden und wir haben den Wolfgang Musikmann, der das damals organisiert hat oder mitveranstaltet hat, in diesem Saal interviewt für den Film. Und jetzt in diesen Saal zurückzukehren, war ganz besonders, weil natürlich auch das Publikum in dem Saal sitzt, den wir im Film sehen. Also ist es natürlich fantastisch dann, wenn sowas passiert. Und also wie gesagt, dieser Ort, da ist ja schon viel passiert. Diese Bretter auf dem Boden haben schon viel gesehen. Und darum war es halt für mich wirklich ein außergewöhnliches Screening.
Ist ja auch deswegen außergewöhnlich, wie gesagt, durch den Ort, und dann aber kann ich mir vorstellen, allgemein gesagt, deswegen sind Filmgespräche immer interessant, dass man mal so direkt während des Films schon die Reaktion des Publikums mitbekommt und dann auch so merkt, was die Leute am meisten beschäftigt. Was wurde denn so gefragt? Es gibt wahrscheinlich Fragen, die immer wieder mal auftauchen.
Ja, eine der Hauptfragen ist auf jeden Fall, weil ich komme nun mal aus einem schwäbischen Dorf und bin Jahrgang 91 und die Leute wollen also wirklich immer wissen, wie zum Teufel komme ich auf diese Idee, einen Dokumentarfilm über eine Ostpunk-Band oder über die Ostpunk-Band zu machen. Das ist natürlich immer die Hauptfrage eigentlich, weil ich habe ja das alles nicht miterlebt, also konnte ich ja gar nicht, war nicht auf der Welt und dann auch noch aus einem kleinen schwäbischen Dorf, wie kam da Schleimkeim überhaupt an mich ran und so weiter.
Ja, es ist ein bisschen, die Frage hätte ich natürlich auch gestellt, weil die ist zu naheliegend, ne? Die wurde eben auch dir schon vor dem Gespräch gestellt, aber ja, weil wir gerade dabei sind, schwäbisches Dorf, also wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, irgendwie die Platte, die DDR von unten ist zu dir gekommen, also es war ja damals so eine, eigentlich die einzige Punkplatte im Osten, die ja nur im Westen vertrieben wurde und so weiter, war das der Anstieg?
Naja, also es war tatsächlich der Höni, also bei Höni Records sind dann diese Nichts gewonnen, nichts verloren DDR-Aufnahmen von Stotternheim erschienen auf CD. Auch die Stotternheim-Tapes sind da rausgekommen. Und als ich 14 war, habe ich so Punk entdeckt und das war so super wichtig für mich und ist es auch immer noch. Und da hat mir jemand diese CD gegeben, und also mit 14, und ich habe das dann gehört und habe gedacht, das ist ja der Wahnsinn, wie klingt das und diese Stimme von dem Sänger. Also ich war sofort fasziniert davon und so mit den Jahren fand ich diese Band einfach immer toller und ich fand es so wahnsinnig gut. Und man kennt ja dann auch so ein bisschen diese Geschichte von Schleimkeim, wenn man sich in der Punkszene bewegt. Und irgendwann habe ich gedacht, wieso gibt es eigentlich keinen Film dazu? Es gibt keinen Film, keinen Fernsehbeitrag, kein bewegtes Bild. Und ich habe mich wirklich geärgert. Und ich dachte, ich würde das selber gern sehen, wirklich gern selber sehen. Und dann dachte ich, na gut, dann mache ich das einfach. Dann mache ich das einfach selbst.
Es ist auch interessant, dass eben, wie gesagt, du Jahre später dann das gehört hast und gesagt hast, das hat irgendwie was mit dir gemacht, weil wir werden ja nachher auch mal ein Stück hören dann von Schleimkeim. Das klingt schon sehr rotzig, sehr dreckig und sehr unfertig, und das ist, sehe ich auch, das ist immer Geschmackssache Musik, aber ich habe so gedacht beim Hören, wenn man das so ein bisschen sauberer produziert hätte, dann würde das richtig, richtig gut klingen, aber das ist ja Absicht, ne? Also es ist immer schwer jetzt die Musik zu erklären, wir hören es ja wie gesagt nachher, aber es scheint dich ja vielleicht genau das fasziniert zu haben und andere auch, ja, dass das so klingt wie im Kuhstall aufgenommen.
Ja, das ist gerade das Gute daran. Also erstens hatten die ja nicht wirklich bessere Möglichkeiten, wenn man jetzt mal die DDR von unten Aufnahmesituation weglässt. Aber gerade diese Stotternheim-Tapes, gerade, dass die so räudig sind, das ist gerade die Seele, die da drin steckt. Weil das gehört ja auch zu, ich sag mal, zu dieser Authentizität dazu. Dass diese Aufnahmen eben so klingen, weil die hatten eben nur diese Möglichkeit, das so und so aufzunehmen. Und das macht es ja gerade geil. Und auch zu wissen, ah ja, okay, diese Stotternheim-Tapes kommen halt aus dem, ich weiß es sicher, Kuhstall, sind da aufgenommen. Das macht alles noch viel besser. Und das ist so, also es klingt so fantastisch einfach.
Also wie gesagt, wir werden das nachher dann auch hören, aber wir versuchen es jetzt mal so ein bisschen aufzudröseln. Wir hören heraus, da steckt ja viel in der Geschichte drin. Ich frage jetzt erstmal ganz allgemein, weil ich habe den Film auch sehen können, ich finde ihn sehr gelungen und ich kann mir vorstellen, mal eine Fragestellung ist, bei Schleimkeim Alten gibt es da Ruf voraus, weil es eben die bekannteste DDR-Band war, aber Alt auch ein gewisser Beruf voraus, weil eben der inzwischen verstorbene Sänger Otze, Dieter Ehrlich, seinen Vater damals umgebracht hat im Wahn, sage ich mal. Er saß deswegen auch in der Psychiatrie, ist dort dann auch in Mühlhausen in den Nullerjahren verstorben. Und das ist ja immer so vom Ende her betrachtet das, was man mitunter vielleicht auch zuletzt gewusst hat. Und ich kann mir vorstellen, bei der Konzeption von den Dokumentarfilmen, es kommt ja bei dir auch mit vor, ist das so ein bisschen die Schwierigkeit, das hat sowas, habe ich sogar beim Schauen gedacht, als würde man eine Party geben, weiß aber, am Ende geht es nicht so gut aus. Ne? Also das muss man ja auch irgendwie beachten. Ich weiß nicht, ob dich das sehr beschäftigt hat, wie du das im Film auch einbaust.
Ja, also dieser Teil der Geschichte, der gehört nun mal da dazu. Und ich wusste natürlich von Anfang an, der muss da drin vorkommen. Ich wollte das aber nicht breittreten und ich wollte auch nicht so darauf herumreiten oder das irgendwie ausschlachten, sage ich mal, oder als Aufhänger für den Film machen oder sowas. Das fand ich blöd. Das war mir dann zu, also ich wollte nicht so eine Sensation daraus machen oder sowas, sondern es ist Teil der Geschichte und es gehört dazu. Ja, es gehört zu Otzes Geschichte dazu, die ja nun tragisch endet. Und irgendwie ist es für mich schon so eine, also eigentlich ist diese ganze Geschichte im Grunde genommen eine Tragödie, eine ganz klassische Tragödie eigentlich, die aber vom Leben geschrieben worden ist und die aber natürlich trotzdem sehr viel Witz beinhaltet. Aber ja, ich habe das versucht, einfach feinfühlig anzufassen, dieses Thema, und das da einzubinden. Und ich glaube, also jetzt mit Verlaub, das ist mir auch einigermaßen gelungen, weil die Leute, also die Reaktion, die ich vom Publikum bekommen habe, die waren immer sehr positiv, gerade auch bei dieser Sache.
Und wir gehen mal eben genau diesen Schritt zurück, den Teil, wo sozusagen alles noch in Ordnung war in den 80er Jahren. Du hast gesagt Humor, denn der Film hat Humor. Das liegt aber in dem Fall an den Zeitzeugen. Es gibt auch eine Zeitzeugin, mindestens eine. Aber hier sind es zwei Zeitzeugen, nämlich Speiche und Abse, die, das kann man glaube ich nicht planen, auch einen gewissen Humor reinbringen durch ihre Art. Also zwei Punkweggefährten, die du getroffen hast.
Ja, also Abse und Speiche, die habe ich zusammen interviewt und die entwickeln eine Magie zusammen, die ist wirklich unglaublich. Also die Leute lachen so arg über diese Gespräche von den beiden, weil die einfach so einen Witz entwickeln zusammen. Und das ist wirklich unglaublich. Also die Leute fragen mich so oft nach dem Filmscreening, ob es noch mehr Material gibt von den beiden, weil sie es wirklich so unglaublich lustig finden.
Und das Ding ist ja, dass du glaubst, während der Aufnahme war das gar nicht so bewusst, dass das dann so entstehen wird. Ne? Das merkt man ja manchmal nicht.
Naja, während dem Dreh, also ich habe mich sehr konzentriert einfach während dem Dreh, weil ich ja wusste, okay, ich habe jetzt die beiden hier und muss gucken, dass die zumindest, also ich habe niemals zu denen gesagt, sagt dies oder das, sondern ich habe die immer sehr ausreden lassen. Das war mir auch super wichtig, ja, dass es hier nicht darum geht, dass ich will, dass die irgendwas sagen, sondern dass die mir ihre Geschichte erzählen. Natürlich muss man da trotzdem Fragen stellen, wenn man ja auch Sachen wissen will, aber ich habe die nie irgendwie irgendwas sagen lassen. Aber es ist halt witzig, weil beim Dreh war ich so konzentriert, dass mir das gar nicht so richtig auf, also manchmal war es natürlich schon lustig, was sie gesagt haben, aber ich war so konzentriert, ich habe nie gelacht irgendwie oder so. Und erst später beim Schnitt ist mir dann aufgefallen, was die für eine Magie machen, die zwei. Aber ich habe dann auch nie geplant gehabt, dass ich, sagen wir mal, so klamaukische Situation von den beiden, dass die wirklich in den Schnitt einfließen. Aber das war doch zu lustig, um es nicht da reinzuschneiden. Aber auch beim Schnitt habe ich das dann nicht richtig gemerkt, wie lustig das dann eigentlich ist, weil als ich das zum ersten Mal mit Publikum gesehen habe und die Leute wirklich schallend gelacht haben über diese beiden, da habe ich mir erst aufgefallen, wie lustig das eigentlich ist. Und ich selbst wurde dann so mitgerissen von diesem lachen, dass ich auch selbst nochmal so lachen musste und so lustig fand, was die beiden, welche Energie oder die beiden so entwickeln zusammen.
Es ist schön, also merkt man ja so, dass manchmal so während eines Drehs bestimmte Dinge entstehen. Man muss dazu sagen, bei diesem Film, du hast ja nahezu alles, also beim Schleimkeim-Film, im Alleingang gemacht, ne? Also wer hat noch mitgemacht? Also du hast ja fast alles gemacht. Also ich glaube wahrscheinlich am Ende im Schnitt so ein bisschen Hilfe, aber eigentlich ist ja komplett dein Film, ne?
Ja, also ich muss dazu nochmal sagen, ich hätte das niemals hinbekommen, wenn ich nicht ganz viel Hilfe von Freunden und Freundinnen gehabt hätte, die mir vor allen Dingen bei den Dreharbeiten geholfen haben, weil man braucht ja Personen für Licht und Ton und Kamera. Dieses Equipment habe ich übrigens aus einer Hochschule, weil ich mich damit Absicht eingeschrieben habe, um den Film zu machen. Weil ich wusste, die haben eine Medienausleihe und dann kann ich dieses ganze Zeug einfach leihen. Weil ich gedacht habe, wie mache ich diesen Film denn jetzt am billigsten?
Auch schon so ein bisschen punkig, so die Herstellung des Films.
Auf jeden Fall, ein DIY-Projekt durch und durch. Und diese Leute haben mir dann auch noch geholfen bei Farbkorrektur und Sounddesign. Und es wurde auch irgendwie quasi niemand bezahlt, weil von was auch. Ich habe eine kleine Förderung bekommen, die hat so das Spritgeld abgedeckt ungefähr. Aber ja, ich habe 4,5 Jahre gebraucht, um diesen Film zu machen und habe es quasi, wenn man jetzt davon ablässt, die Hilfe von den Freunden, habe ich wirklich dafür gekämpft, dass der fertig wird. Und ich habe den auch alleine geschnitten in meiner WG an meinem Schreibtisch. Und jetzt am Ende, dass er jetzt auf Kinowänden läuft, ist für mich wirklich der Wahnsinn. Ich kann es gar nicht fassen.
Das glaube ich. Also wenn du sagst, auch über 4 Jahre da dran gesessen und viel Zeit reingesteckt. Also einmal natürlich erstmal die Leute zu finden, die eben auch dann erzählen können von der Zeit. Und dann ist natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil, das wirst du wahrscheinlich auch in den Filmgesprächen oder Interviews dir schon gegeben hast, kam die Frage häufiger. Es gibt Archivaufnahmen, wo einige erstaunt waren, dass die existieren. Wir reden hier von den 80er Jahren DDR-Bewegtbilder. Ja. Und da warst du in einem Archiv und das kannst du auch gerne nochmal erzählen. Das war ja so ein bisschen der Klassiker. So nach dem Motto, also eigentlich alles durchgeschaut und du hast nichts gefunden. Aber da ist noch diese eine Dose, ja, und oder bist du dann fündig geworden?
Ja, genau. Also ich hatte einen Tipp, dass es im Robert-Habemann-Archiv in Berlin scheinbar so etwas, da soll mal jemand was gesehen haben, sage ich mal. Und da bin ich dann hin und weil ich wusste, dass da ein Konzert in Halle wurde von der Kirche gefilmt und da hat der Otze scheinbar ein Westmikrofon, was 10.000 Mark gekostet hat, kaputt gemacht. Und dann bin ich dahin in dieses Archiv und habe mir eine DVD gegeben und da waren Szenen drauf und da hat tatsächlich ein Mann gesagt, hey, dieses Mikrofon hat 10.000 Mark gekostet, ist es kaputt, was soll das? Und dann wusste ich, aha, ich bin tatsächlich an der richtigen Stelle. Und dann habe ich gefragt, wo kommt diese DVD her? Und dann hat man mir einen riesigen Stapel Videokassetten gebracht, einen riesigen Stapel und ich habe die alle durchgeguckt und nirgendwo war Schleimkeim drauf. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich die Frau gefragt, weil ich diese Videokassetten, die waren so beschriftet und ich habe die alle durchgeguckt und nach den Beschriftungen dachte ich, da fehlt doch eine. Und ich habe zu der Frau gesagt, können Sie bitte nochmal runtergehen? Und die hat gesagt, nee, das ist alles, was wir haben. Und ich habe gesagt, bitte, bitte gehen Sie doch nochmal runter und gucken Sie. Und dann hat sie gesagt, na gut, weil ich durfte nicht selber in das Archiv. Und dann ist sie runtergegangen, kam nach 20 Minuten wieder und hat dann gesagt, ja, ich habe tatsächlich in so einer Ecke eine Videokassette gefunden mit dem ungefähr selben Aufkleber. Und dann habe ich die durchgeguckt und da war dann tatsächlich Schleimkeim drauf. Aufnahmen aus der DDR, Otze am Schlagzeug auf dem Altar. Und ich habe wirklich gejubelt in diesem Archiv und die Frau hat dann auch gejubelt, weil ich zu denen dann gesagt habe, ihr wisst nicht, was ihr für einen Schatz hier, also einen verlorenen Schatz, der hier rumliegt, weil das war für mich der Schatz des Films. Wirklich diese Aufnahmen von Schleimkeim aus der DDR zu sehen. Und ich war unglaublich glücklich, die gefunden zu haben und ich konnte die dann in den Film einbauen.
Das ist eben auch dann manchmal Belohnung auch für so Filmarbeit, weil, wie du gesagt hast, da steckt viel Zeit rein. Ich glaube, das sind die Momente, wo man weiß, deswegen habe ich es gemacht, das kann man, du nickst hier. Vielleicht auch mal so andere Momente. Das war sich so ein Moment, wo du gedacht hast, oh, deswegen mache ich es. Und dann kann ich mir vorstellen, gibt es ja manchmal auch so einen Lerneffekt. Also das stelle ich jetzt ein bisschen, wer jetzt als Frage formuliert. Hast du selber während der Arbeiten was über die Zeit gelernt, über die Band nochmal Neues erfahren, wo du sagst, das war mir gar nicht so bewusst. Es spielen ja auch Stasi-Geschichten mit rein, EMs und sowas. Also gab es da irgendwas?
Ja, also ich habe einfach nochmal viel über den Charakter Otze erfahren, wie der so war, weil ich hatte immer so ein Bild von Otze im Kopf natürlich, das bildet man sich so von alleine und ich habe dann halt auch einfach durch die Zeitzeugen und die Zeitzeugin vor allen Dingen einfach nochmal andere Seiten von Otze kennengelernt, die ich mir gar nicht so vorstellen konnte und das war wichtig und toll und ich habe vor allen Dingen auch nochmal mehr über die DDR gelernt, auch wie grausam die DDR wirklich mit Leuten nochmal umgegangen ist. Ich wusste das natürlich schon, aber wie speziell grausam das dann noch sein konnte, vor allen Dingen, wenn man mal in einem Jugendwerkhof gestanden ist, das hat mich dann schon nochmal, also da war ich echt geschockt, wirklich.
Der Film ist extrem kurzweilig und wir haben schon Zeitzeugen und die eine Zeitzeugin benannt. Ich habe so gedacht, einen Zeitzeugen hätte ich noch erwartet, der lebt ja noch, nämlich der Bruder von Otze, Klaus Ehrlich, der ja auch Mitglied der Band war. Du hast ihn ja trotzdem kennengelernt, warum taucht er aber nicht im Film auf?
Ja, er wollte einfach nicht vor die Kamera gehen aus persönlichen Gründen und das musste ich dann natürlich irgendwann einfach respektieren und akzeptieren. Aber ich habe nichts unversucht gelassen, auch mit anderen Leuten, die bei meiner Schleimkamm gespielt haben, zu reden. Also ich habe wirklich mit jeder Person geredet, die eigentlich mal sozusagen bei Schleimkeim mal gespielt hat. Aber natürlich, wenn die Leute, man kann sie ja zu nichts zwingen und wenn die dann nicht wollen, dann ist es halt eben so. Aber der Bruder Klaus hat mir seinen Segen für die Doku gegeben und das war mir fast am wichtigsten. So, darum bin ich da sehr dankbar.
Gibt es denn langfristig eine weitere Auswertung außer Kino? Also weil wir hatten gerade eben das Medium DVD, Videokassette, Blu-ray, Streaming. Gibt es da in irgendeiner Form eine langfristig gedachte Auswertung schon?
Also es wird eine DVD kommen. Ich muss die dann mal machen und dann kommt die auch raus. Und Streaming, ja, das wird sich zeigen, ob da was passiert, ob da vielleicht jemand Interesse hat oder nicht. Mal gucken, aber eine DVD wird es geben, das ist nämlich die zweite, zumindest online, Number One Frage. Wann kommt die DVD? Und ich halte mich ran, ja.
Jan Heck, vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön, dass ich da sein durfte.